Jetzt kommt eine Zahl, die mich wirklich auch komplett vom Stuhl gehauen hat. In über 38% der Fälle werden die Personen von Vorgesetzten gemobbt, also von den Führungskräften. Und das, finde ich, ist wirklich krass. Also, dass man einfach sieht, natürlich ist da ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, natürlich ist da ein gewisses Hierarchiegefälle unter Umständen, und natürlich auch gewisse Dynamiken, die vielleicht ohnehin schon eine Grundlage dafür schaffen, dass eine Person in einer eher machtvolleren und eine Person in einer eher unterlegeneren Position ist. Aber dass das wirklich in 38% der Fälle die Vorgesetzten sind, die mobben, das hat mich echt krass schockiert. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das man oft erstmal mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung bringt, nämlich Mobbing. Und bevor ich jetzt ganz viel Kontext gebe, möchte ich euch direkt dazu ein paar Zahlen teilen, die mir wirklich haben die Ohren schlackern lassen, weil ich sie so krass fand. Von Mobbing betroffen sind ganze 1 Million Erwachsene in Deutschland im Jahr. Also enorm viele. Das heißt, Mobbing ist also nicht nur etwas, was irgendwie in Schulen passiert, sondern es ist definitiv auch etwas, was an unseren Arbeitsplätzen passiert. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Und ganze 30% der Erwachsenen haben schon mal Mobbing oder Cybermobbing irgendwann in ihrem Leben erlebt, laut Statista. Also ein Drittel der Erwerbstätigen. Es ist also wirklich eine große Zahl. Und Mobbing ist häufig ein Thema, wenn man damit in Unternehmen kommt oder das so am Arbeitsplatz mal platziert, dann wissen ganz viele gar nicht so, haben wir dazu eigentlich irgendwie eine Richtlinie, eine Policy, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Und gemessen daran, dass das so häufig vorkommt, finde ich, ist das eine Lücke, die wir eigentlich so nicht tolerieren können und weshalb wir dringend für mehr Aufklärung sorgen müssen, was dieses Thema angeht. Genau deswegen widmen wir uns heute auch diesem Thema. Und zwar bespreche ich zum einen, wie man Mobbing erkennt und natürlich auch, welche Folgen Mobbing für Opfer und auch für Unternehmen hat. Und am Ende ganz selbstverständlich, was Betroffene tun können und auch was Unternehmen vielleicht tun können, um Mobbing sogar präventiv vorzubeugen. Viel Spaß mit dieser Folge. Zum Anfang würde ich gerne etwas genauer beleuchten, was Mobbing eigentlich ist. Und da habe ich einmal eine Definition mitgebracht vom Bundesarbeitsgericht. Und zwar ist Mobbing das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte. Zu der Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften komme ich auch später nochmal. Was an dieser Definition wichtig ist, noch hinzuzufügen, ist, dass es über eine längere Zeit quasi wiederholte körperliche oder psychische Aggressionen gegen ein Opfer geben muss und das Opfer sich daraus aus welchen Gründen auch immer nicht richtig befreien kann. Ich teile nachher auch nochmal Zahlen dazu, wie lange es eigentlich dauert, bis Opfer sich tatsächlich an Hilfestellen wenden. Kleiner Spoiler, es ist wirklich sehr, sehr lange und auch da haben mir wieder die Ohren geschlackert. Aber das erstmal so als kleinen definitorischen Rahmen, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Was mir ganz oft begegnet, wenn ich irgendwie Seminare, Workshops zu diesem Thema mache, dass wir so ein bisschen verwechseln, was vielleicht Mobbing ist und was aber vielleicht auch ein Konflikt ist. Weil ganz viele Menschen, gerade irgendwie in Teams, die viel mit anderen Menschen zusammenarbeiten, sagen, naja, es ist halt einfach ein Konflikt unter denen oder die sind sich irgendwie nicht ganz grün, wenn es zum Beispiel um so ein Täter-Opfer-Verhältnis geht. Und da vielleicht auch nochmal, um das ja genauer unter die Lupe zu nehmen, was ist jetzt eigentlich ein Konflikt und wann ist das eigentlich Mobbing? Bei einem Konflikt geht es immer um die Auseinandersetzung um eine Sache, also um ein Sachthema. Und das Ziel dabei ist es, gewisse Interessen durchzusetzen. Das kann also zum Beispiel bedeuten, wir haben eine Budgetplanung und wir haben unterschiedliche Vorstellungen, wo die Geldtöpfe hinlaufen sollen und streiten darüber, weil wir vielleicht die Ressourcen, das Budget gerne für unser Team bekommen möchten, aber darüber uns einfach nicht einig sind. Ne? Das ist ein Konflikt. Es geht um die Durchsetzung von Interessen, zum Beispiel, weil wir an bestimmte Ressourcen ran wollen. Beim Mobbing geht es aber um eine Auseinandersetzung mit einer betroffenen Person. Also nicht um eine Sache, sondern um eine Person. Und das Ziel hierbei ist es, bewusst oder unbewusst, sei jetzt mal dahingestellt, die Ausgrenzung einer bestimmten Person, also vom Opfer. Und das ist der kritische Unterschied. Bei Konflikt geht es um eine Sache. Beim Mobbing geht es um eine bestimmte Person und da diese Person soll irgendwie ausgegrenzt werden. Und nun ist es wirklich häufig so, dass ganz viele eben sagen, wenn sie das von außen beobachten, hey, ne, die sind sich irgendwie nicht ganz grün, die verstehen sich einfach nicht so, das ist einfach so eine persönliche Ebene, die nicht ganz passt. Oder dass vielleicht auch Täter oder gegebenenfalls auch die Leute drumherum und manchmal sogar auch die Opfer sagen, ach, was die Person macht, das ist doch nicht mit Absicht. Ne? Die meint das eigentlich gar nicht so. Und hier ist ein ganz wichtiges Ding. Absicht ist kein Kriterium für Mobbing. Ne? Die Kriterien für Mobbing sind, dass man über längere Zeit wiederholt Opfer von körperlichen oder psychischen Aggressionen wird und dass das Opfer sich daraus nicht befreien kann. Ob Absicht dahinter steht, steht auf einem komplett anderen Blatt geschrieben. Das hat nichts damit zu tun, ob wir es als Mobbing klassifizieren oder nicht. Also Absicht muss nicht gegeben sein, damit es wirklich Mobbing ist. Mobbing kann auch durchaus sonst definitiv Mobbing sein, ohne dass eine explizite Absicht dahinter steht. Jetzt habe ich ja viel über die Definition und gesprochen und was Mobbing ist und was es vielleicht auch nicht ist. Ich gehe mal so ein bisschen konkreter rein, was das ganz konkret sein kann, damit wir so eine Vorstellung davon bekommen, was damit gemeint ist. Man kann ganz gut unterteilen in vier verschiedene Formen oder Gesichter von Mobbing. Die erste Form sind Angriffe auf das soziale Ansehen. Das können also zum Beispiel Gerüchte oder Unwahrheiten sein, die über eine Person verbreitet wird. Die zweite Version und Form sind Angriffe auf die sozialen Beziehungen. Also das können zum Beispiel Respektlosigkeiten in so sozialen Interaktionen sein oder dass eine Person mal ausgeschlossen wird von Meetings, vielleicht so zufällig in Anführungszeichen oder wurde einfach vergessen beispielsweise. Die dritte Form sind Angriffe auf die Qualität der Arbeit der Person. Das umfasst zum Beispiel bei der Arbeit so Dinge wie, dass Aufgaben einfach entzogen werden, dass der Person nur noch irgendwie sinnlose oder sehr unterfordernde Aufgaben gegeben werden oder auch, dass man vielleicht negative Feedbacks bekommt, ohne eine wirkliche Grundlage dahinter. Ne? Also, dass die Qualität der Arbeit irgendwie schlecht geredet wird oder schlechter gemacht wird durch bestimmte Voraussetzungen, die geschaffen werden, dass die Arbeit nicht mehr in der vollen Qualität überhaupt erbracht werden kann. Und die vierte Form sind Angriffe auf die Gesundheit. Also zum Beispiel, indem man Stresssituationen provoziert. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie dass man erst ganz, ganz spät über eine Deadline informiert wird und dadurch total in Stress gerät, weil man irgendwie noch was fertig machen muss. Oder dass man wirklich gesundheitsschädliche Aufgaben bekommt, zum Beispiel in der Produktion oder so. Und zwar in einem übermäßigen Maß, also so, wie es eigentlich nicht vorgesehen ist. Oder auch, dass Drohungen ausgesprochen werden. Das geht also dann mehr in die psychische Gesundheit und betrifft vielleicht nicht ganz so stark die körperliche Gesundheit initial am Anfang, obwohl das natürlich auch Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit später haben kann. Dazu komme ich aber nachher auch nochmal. Anhand dieser vielen verschiedenen Arten von Mobbing merkt ihr hoffentlich schon, so Mobbing passiert wirklich in ganz unterschiedlichen Formen. Das kann manchmal wirklich ganz subtil sein. Oft ist es auch eine Kombination aus verschiedenen Sachen, ne? Also dass eine Person zum Beispiel den Zugang zu einem Laufwerk oder bestimmten Dateien nicht mehr hat, gleichzeitig nicht mehr zu Meetings eingeladen wird und irgendwie immer so subtil getuschelt wird oder sie vielleicht nicht zu Mittagspausen eingeladen wird, all solche Sachen. Das kann auch alles in Kombination auftreten. Außerdem ist es so, dass wir natürlich Mobbinghandlungen nicht nur in Unternehmen vor Ort haben, also wenn Menschen wirklich physisch an einem Ort zusammenkommen, sondern die können durchaus auch in hybrider oder komplett digitaler Arbeit stattfinden, also auch im Homeoffice. Das kann zum Beispiel eben so Dinge sein, wie dass nur noch sinnlose Aufgaben vergeben werden, dass Menschen zufällig in Meetings vergessen werden oder eben auch, dass vielleicht über eine Person in einem Chat während eines Meetings so eine Seitenkonversation entsteht, eine Seitenunterhaltung in einem Chat und da irgendwie über die Person zum Beispiel schlecht geredet wird. Kommt auch vor. Also es kann wirklich sehr, sehr viele verschiedene Formen haben und ist nicht nur darauf begrenzt, ist, dass wir irgendwie vor Ort zusammenarbeiten, sondern Mobbing kann definitiv auch im digitalen Raum stattfinden. Und Cybermobbing ist natürlich da nochmal eine andere Geschichte, aber generell ist mir wichtig, das zu sagen, dass Mobbing jetzt nicht nur auf den Raum, den rein physischen Raum begrenzt ist, sondern auf jeden Fall auch im digitalen Raum stattfindet. Ich zoome mal ein bisschen raus in die Unternehmensbrille, wo Mobbing denn eigentlich typischerweise vorkommt. Und da gibt es gar nicht so starke Gewichtungen. Mobbing kommt in allen Unternehmensgrößen, in allen Branchen und in allen Positionen vor. Was sich aber abzeichnet, ist, dass größere Unternehmen tendenziell stärker davon betroffen sind. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass natürlich sich so Untergrüppchen bilden können und die Anonymität vielleicht auch stärker ist. Und außerdem kommt Mobbing auch stärker in Unternehmen vor, die eine geringe Genderdiversität haben. Also es lohnt sich durchaus, in Diversität zu investieren, nicht nur aus anderen Gründen, sondern auch zur Mobbingprävention. Ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber tatsächlich ist das ein Schutzfaktor, wenn man in Diversität investiert. Die Kosten pro gemobbter Person in Unternehmen belaufen sich auf, okay, jetzt haltet euch fest, ungefähr 15.000 bis zu 50.000 Euro im Jahr pro Person, die gemobbt wird. Und jetzt nochmal als Erinnerung, wir haben 1 Million Menschen im Jahr, die von Mobbing betroffen sind, Erwachsene, also nicht Kinder und Jugendliche, sondern Erwachsene, die davon betroffen sind. Und pro Person entstehen 15.000 bis 50.000 Euro Kosten im Jahr. Und der volkswirtschaftliche Schaden wird auf knapp 80 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Also wir haben wirklich einen riesengroßen Schaden. Es richtet einfach sehr, sehr viel an. Und da können wir uns jetzt natürlich fragen, woher kommen diese hohen Kosten? Da gibt es natürlich viele Gründe für. Also was natürlich total auf der Hand liegt, sind so Dinge wie Ausfallkosten, die entstehen, weil vielleicht Menschen für eine Weile ausfallen, krankgeschrieben sind etc. Dann so Dinge wie natürlich der Produktivitätsverlust. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück, weil Menschen, die gemobbt werden und übrigens auch Täter, die vielleicht gerade in der Untersuchung sind, um einen Mobbingfall aufzuklären, oft eine starke Leistungseinbuße haben und sich das natürlich dementsprechend auch in der Produktivität bemerkbar macht. Außerdem haben wir auch Kosten für Versetzungen, für Kündigung oder Einarbeitung oder Recruiting, ne, wenn einfach Rollen neu besetzt werden müssen oder auch Aushilfskräfte, die vielleicht für eine Weile eingesetzt werden müssen, weil man eine Stelle nicht nachbesetzen kann. Fachkräftemangel lässt grüßen. Aber auch Kosten für Berentungen beispielsweise und auch für Image-Schäden, ne? Weil es natürlich sein kann, dass wenn sich sowas rumspricht und es einfach bekannter wird, dass in bestimmten Unternehmen einfach solch eine Kultur herrscht, die Mobbing möglicher macht und die, wo Mobbing einfach stärker vorherrscht, das natürlich auch einen sehr starken Einfluss auf das Ansehen und das Image des Unternehmens haben kann. Jetzt wäre es ja mal spannend, genauer hinzuschauen in die Richtung, wer mobbt eigentlich, wie kommen solche Dynamiken zustande und was sind auch die Folgen für Betroffene und Opfer? Zum einen erstmal die Frage, wer eigentlich die TäterInnen sind. Und jetzt kommt eine Zahl, die mich wirklich auch komplett vom Stuhl gehauen hat. In über 38% der Fälle werden die Personen von Vorgesetzten gemobbt, also von den Führungskräften. Und das finde ich ist wirklich krass. Also, dass man einfach sieht, natürlich ist da ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, natürlich ist da ein gewisses Hierarchiegefälle unter Umständen. Und natürlich auch gewisse Dynamiken, die vielleicht ohnehin schon eine Grundlage dafür schaffen, dass eine Person in einer eher machtvolleren und eine Person in einer eher unterlegeneren Position ist. Aber dass das wirklich in 38% der Fälle die Vorgesetzten sind, die mobben, das hat mich echt krass schockiert. In ungefähr 12% der Fälle sind es sowohl KollegInnen als auch Vorgesetzte, also wirklich eine Gruppe von Personen. Und in ungefähr 22% der Fälle sind es nur KollegInnen oder ein, zwei KollegInnen unmittelbar drumherum. Also die Führungskräfte sind hier definitiv die häufigsten TäterInnen. Diese Zahlen sind aus dem Mobbing-Report der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Achtung, diese Zahlen sind aus diesem Report von 2002, also 20 Jahre alt. Die sind also sehr, sehr alt. Es kann natürlich sehr gut sein, dass diese Zahlen heute anders sind. Allerdings gibt es aktuell keine keinen vergleichbaren Report, keine vergleichbare Studie, die Mobbing so großflächig und breit untersucht hat. Deswegen belaufe ich mich jetzt hier auf diese Zahlen. Und vielleicht noch so kleine Notiz in Klammern daneben. Es gibt ja oder es gab in der Zwischenzeit keine größere bundesweite Kampagne, die irgendwie in die Mobbingprävention oder den Schutz von Opfern groß investiert hat. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es jetzt keine riesigen maßgeblichen Veränderungen darin gibt. Allenfalls vielleicht im Bereich des Cybermobbings, ne, weil der digitale Raum einfach viel, viel größer geworden ist in dieser Zwischenzeit in den letzten 20 Jahren. Aber trotzdem, nur dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Natürlich sind die Zahlen alt, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es da keine krasse Kehrtwende gab in der Zwischenzeit. So, ausgehend davon, wer jetzt eigentlich mobbt, von wem die Mobbinghandlungen ausgehen, werfen wir vielleicht mal einen Blick auf die Betroffenen und welche Folgen das Ganze für Betroffene hat. Erstmal ist es natürlich so, dass die Betroffenen, gerade wenn es über einen längeren Zeitraum geht, oft darunter leiden, dass ihr Selbstwert sich sehr, sehr stark vermindert, dass sie ein wirklich total starkes Ohnmachtsgefühl haben, sich total hilflos fühlen und ganz stark auch natürlich die Schuld bei sich suchen. Das ist ein ganz normaler menschlicher Mechanismus, dass wir, wenn irgendwas irgendwie nicht so richtig läuft in der Interaktion mit einer anderen Person, erstmal denken, hey, ist vielleicht an mir was falsch, weil das macht es uns im Gehirn quasi leichter, eine Erklärung zu finden für das, was da gerade zwischenmenschlich passiert. Also die Schuld bei uns zu suchen, ist was total Normales, was ganz viele Menschen tun tatsächlich, wenn sie vor so komische Momente gestellt wurden, wo sie denken, hä, was habe ich denn falsch gemacht oder was ist denn hier gerade los? Irgendwas muss scheinbar an mir falsch sein, weil das die einfachste Art ist, dafür eine Erklärung zu finden. Und das ist natürlich auch total fatal, weil dadurch verschleppt sich dieser ganze Prozess natürlich sehr stark. Und wenn wir auch da mal einen Blick in die Zahlen werfen, dann sehen wir, dass das Mobbing im Durchschnitt, das möchte ich echt nochmal betonen an der Stelle, 16,4 Monate lang ertragen wird, bevor irgendwie Hilfe geholt wird, bevor irgendwie eingegriffen wird, sodass keine Mobbinghandlungen mehr geschehen. Und das hat natürlich ganz massive Folgen auf die psychische und die körperliche Gesundheit für die Opfer. Also in der psychischen Richtung sprechen wir da von Angststörungen, von Depressionen, aber auch anderen psychischen Erkrankungen, die sich daraus entwickeln können. Außerdem haben wir es auch mit Schlafstörungen zu tun oder in der körperlichen Gesundheit können sich natürlich ganz unterschiedliche Formen von Stress auch zeigen. Also das Klassische ist wahrscheinlich so etwas wie körperliche Schmerzen in irgendwelchen Regionen. Das kann aber auch sowas sein, wie dass es Magen-Darm-Beschwerden gibt, Hautprobleme, whatever. Also alles das, was so typische Stresssignale sind, die der Körper irgendwie in irgendeiner Form zeigt. Und in dieser Zeit, wo die Menschen gemobbt werden und wo sie Opfer sind, haben wir es natürlich mit einer ganz deutlichen Leistungsminderung zu tun. Das ist eine Zeit, in der Menschen natürlich mit sehr viel Stress, mit sehr viel Angst zur Arbeit gehen und auch in der Zeit selbstverständlich ein ganz erhöhtes Risiko für Arbeitsausfälle besteht, aber eben auch in der Konsequenz für Kündigungen oder auch die Beantragung von Erwerbsminderungsrenten, also in späterer Instanz dann. Die Folgen sind da also sehr breit gefächert, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr ernst. Und die Gründe, die übrigens Opfer angeben, warum sie gemobbt werden, das fand ich auch ganz spannend, ist in den allermeisten Fällen, 60% sagen die Opfer, weil sie unerwünschte Kritik geäußert haben. Und da kann man sich natürlich auch als Unternehmen auch überlegen, als Betrieb, inwiefern herrscht bei uns auch vielleicht oder welche Art von Fehlerkultur herrscht bei uns? Inwiefern haben wir eine psychologisch sichere Kultur bei uns? Weil wenn irgendwie Kritik geäußert wird und daraus irgendwann irgendwie Mobbing entstehen kann, ist das natürlich eine ziemlich harte Angelegenheit. Der zweithäufigste Grund, was Opfer angeben, warum sie gemobbt werden, ist, dass sie als Konkurrenz empfunden wurden. Und der dritte Grund ist, dass die TäterInnen in irgendeiner Form neidisch auf die Opfer waren oder sind. Auf die Motive von Tätern gehe ich später auch nochmal ein. Ich fand das nur ganz interessant, dass tatsächlich so diese Äußerung von Kritik so ein häufiger Grund ist, warum es irgendwann zu Mobbing kommt, zumindest aus der subjektiven empathischen Sicht von Opfern, weil das natürlich uns auch zeigt, wo wir potenziell auch in Unternehmen ansetzen können, um irgendwie präventiv daran zu gehen, ne? Indem wir zum Beispiel einfach eine gute, gesunde, offene Fehlerkultur schaffen. Ich hatte ja eben gerade schon erwähnt, dass Betroffene natürlich ein sehr hohes Risiko haben, auch letztendlich zu kündigen und den Arbeitsplatz zu verlassen, wo dann natürlich in der Folge auch wieder hohe Kosten für Unternehmen entstehen. Das aber oft natürlich auch so, dass ja der einzige Rettungsring ist, den Opfer, wovon Opfer das Gefühl haben, dass sie davon noch Gebrauch machen können, um sich einfach zu schützen. Ne? Nur nicht jede Person, die Opfer ist, hat vielleicht immer die Mittel. Ne? Gerade wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir in einer strukturschwachen Region sind, wo es nicht viele Arbeitsplätze gibt, wo es vielleicht ein Arbeitsbereich ist, der sehr von Expertise und Tiefenexpertise getrieben ist, dann gibt es vielleicht auch nicht Profile, die man mal eben so woanders in einem anderen Unternehmen findet. Und deswegen verschleppt sich eben Mobbing auch so häufig, ne? Weil man natürlich vielleicht auch eigene Motive hat, dass man aus einer gewissen, weiß nicht, finanziellen Abhängigkeit oder anderen Verantwortungsthemen quasi nicht einfach mal eben kündigt, wenn man sagt, oh, das gefällt mir hier nicht und ich ziehe die Reißleine, sondern dann natürlich auch ganz andere Motive mit reinspielen. Und auch hier übrigens kurz rausgezoomt, wenn es jetzt um richtig gute HR-Arbeit geht, wenn man diese Fälle aufklärt, ist es ganz wichtig, diese emotionalen Ambivalenzen auch mit zu erfassen, ne? Weil natürlich wissen Opfer, dass sie darunter leiden und die haben ganz, ganz schwere Folgen davon, psychisch und körperlich und auf ganz vielen anderen Ebenen. Aber es gibt eben manchmal diese emotionale Ambivalenz, die sie doch trotzdem am Arbeitsplatz hält und auch in dieser Konstellation hält. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese Fälle aufklärt, diese emotionale Ambivalenz auch mit zu erfragen und auch mit zu verstehen, um zu gucken, auch warum hat denn die Person vielleicht so lange gewartet, bis sie sich Hilfe geholt hat. Da übrigens auch nochmal ein paar spannende Zahlen zu. Ich komme heute sehr viel mit Zahlen, aber ich finde, die beschreiben einfach so gut, was diese Situation rund um Mobbing ist. Über 20% der Menschen, die gemobbt werden, kündigen selber. Über 30% stimmen einer Versetzung zu. Das ist natürlich immer möglich, gerade wenn wir vielleicht in größeren Unternehmen sind. Aber wenn wir in kleineren Unternehmen sind, kann das schon ein bisschen schwieriger werden. Und das hat mich wirklich auch wieder krass negativ vom Hocker gehauen, knapp 15% wurden gekündigt und 25% wurden einmal oder mehrmals abgemahnt. Ne? Also da sieht man schon, das ist echt verrückt, dass da sogar so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfinden kann, dass die Hilfegesuche der Opfer gar nicht richtig ernst genommen werden oder eben unter Umständen sogar sie denn am Ende als Sündenbock dargestellt werden. Und das darf natürlich unter keinen Umständen passieren. Ne? Also gute HR-Arbeit funktioniert auf jeden Fall anders, aber das zeigt einfach auch nochmal, wie komplex das Ganze ist und wie schwierig es auch ist, für Opfer wirklich eine gute und fundierte Hilfe und einen Opferschutz zu bekommen. Und damit wären wir auch schon bei dem Punkt, was Betroffene eigentlich tun können. Also Kündigung ist natürlich bei mangelndem Support oder bei einem weiter bestehenden Täter-Opfer-Gefüge oder sogar einer Täter-Opfer-Umkehr definitiv so das Last Resort, was genommen werden sollte. Zuallererst ist es aber erstmal wichtig, dass man Mobbinghandlungen nicht verharmlost, dass man sie nicht sozusagen als so dieses, ach ja, wir verstehen uns einfach nicht so gut abtut, dass man sich nicht isoliert und nicht abwartet. Ne? Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, es ist eine ganz natürliche Reaktion, dass wir erstmal die Schuld bei uns suchen und uns fragen, ob an uns irgendwas falsch ist, dass wir uns vielleicht ein bisschen zurückziehen. Das darf aber auf keinen Fall passieren, wenn das wirklich wiederholte Mobbinghandlungen sind, aus diesem Spektrum von 4 verschiedenen Formen von Mobbing, die ich vorhin genannt habe, das auf keinen Fall zu verharmlosen. Außerdem, und das ist eine ganz wichtige Grundlage, wenn es auch so um die weiteren Untersuchungen rund um Mobbing geht und auch um sich selbst zu unterstützen, ist es wahnsinnig wichtig, dass man diese Mobbinghandlungen dokumentiert und zwar so genau wie möglich. Mit Datum, mit Uhrzeit, mit gegebenenfalls Wortlaut, mit der irgendwie gesagt wurde oder geschrieben wurde, wenn es im digitalen Raum ist, genauen Handlungen und auch ob es gegebenenfalls Zeugen für diese Geschehnisse gab. Und das sollte man definitiv tun und das kann einem manchmal auch selbst helfen, um nochmal zu sehen, hey, da steckt eine Systematik dahinter. Ne? Weil manchmal tun wir das ja erstmal so ab von, ach ja, der hat jetzt einfach irgendwie eine schlechte Woche und das nehme ich jetzt einfach mal so hin, ne? Sondern es hilft einem einfach selbst auch nochmal so richtig schwarz auf weiß zu sehen, was passiert da eigentlich gerade. Und unter dieser Grundlage, auch wenn man die Grundlage nicht hat, also wenn man jetzt keine Dokumentation hat, sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung und irgendwie eine Anlaufstelle suchen. Das ist in den meisten Fällen natürlich die HR-Abteilung oder People and Culture-Abteilung, wo irgendwie eine Vertrauensperson angesprochen werden sollte. Und da möchte ich auch wirklich Opfer ganz, ganz stark zu ermutigen, sich da Support zu holen. Das bedeutet nicht, dass man sofort irgendwie in eine Konfrontation mit den TäterInnen gehen muss oder so, sondern zunächst erstmal einfach seine eigenen Schultern ein Stück weit zu entlasten und zu sagen, hey, mir fällt da was auf und ich kann das irgendwie nicht richtig einordnen. Ich brauche da, glaube ich, einfach Hilfe. Wir müssen da mal genauer hinschauen, weil das oft ja etwas ist, was bei Mobbing passiert ist, dass man sich immer weiter zurückzieht, dass man sich isoliert und immer einsamer mit diesen ganzen Geschehnissen wird. Und diese Dynamik einmal zu durchbrechen und sich eine Vertrauensperson an die Seite zu holen, ist wirklich ganz wichtig. Und dann schaut man ja erst, hey, ne, wie geht es jetzt weiter mit dem Fall? Wie gucken wir, wie das aufgeklärt werden kann und so weiter. Manchmal kann man sich auch an Menschen aus dem Betriebsrat wenden in Unternehmen. Der Betriebsrat hat tatsächlich die Befugnis oder sie kann Unternehmen auffordern, TäterInnen zu entlassen. Ne? Das ist natürlich etwas, was erst ein bisschen später im Prozess kommen würde. Also natürlich gehört da eine gewisse Aufklärungsarbeit vorher dazu, um zu schauen, was ist das für ein Fall, wie hat er sich gebildet und so weiter und so fort. Aber diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Und ich finde es wichtig für Opfer, dass sie das wissen, ne? Dass es da auf jeden Fall auch Optionen gibt und sie nicht ganz allein damit dastehen. Neben diesem ganzen Block, dass man sich intern im Unternehmen Unterstützung suchen sollte. Ne, manchmal kann das auch schon am Anfang erstmal eine Kollegin oder ein Kollege sein, um überhaupt erstmal irgendwo die Tür aufzumachen. Neben dem sollte man sich auf jeden Fall in irgendeiner Form psychologischen Support suchen. Weil das eine ist natürlich, dass man gemeinsam mit HR beispielsweise diesen Fall anfängt aufzuklären, zu gucken, ne, wie können wir einen guten Opferschutz herstellen. Aber das andere ist ja die psychische Belastung, die damit einhergeht. Ich habe ja gerade schon gesagt, es können durchaus auch psychische Erkrankungen daraus entstehen. Und da sind natürlich Anlaufstellen wie ein unternehmensinternes Employee Assistance Program, also EAP, könnte da eine Anlaufstelle sein oder die ArbeitspsychologInnen, wenn es so jemanden gibt im Unternehmen oder Sozialdienste oder Hotlines. Das ist immer sehr unterschiedlich, was es im Unternehmen gibt. Im Zweifel kann man da auch HR ansprechen und fragen, hey, welche Optionen gibt es, was könnt ihr mir da zur Seite stellen, um einfach diesen psychologischen Support zu haben, während der Fall aufgeklärt wird und auch um diesen ganzen psychologischen Ballast einmal mit einer anderen Person nochmal zu besprechen, weil die natürlich auch einen ganz anderen Vertraulichkeitsgrad dann hat als vielleicht eine HR-Person, die natürlich an der Aufklärung des Falls interessiert ist, aber auch nur noch bedingt quasi den psychologischen Support dazu leisten kann. Ne, das ist ja nur bedingt noch deren Job. Das heißt, das lieber in professionelle Hände an eine andere Person geben, die auch unabhängig und unvoreingenommen ist. Das sind erstmal so die wichtigsten Säulen, ne? Also Unterstützung suchen, sowohl intern als auch in irgendeiner Form psychologischer Art. Es ist natürlich sehr ratsam, in irgendeiner Form ein Gespräch mit der Täterin, dem Täter zu führen. Ich weiß, dass das nicht immer so leicht ist, gerade wenn Mobbinghandlungen sich vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum ziehen. Sobald einem etwas wirklich systematisch auffällt und man das vielleicht sogar dokumentiert hat, ist es trotzdem gut, mit den TäterInnen in die Konfrontation zu gehen und sie wirklich rasch um ein sehr klärendes Gespräch irgendwie zu bitten. Ich verstehe aber auch, wenn Mobbingopfer sagen, ich habe dafür nicht die Kraft, ich habe dafür nicht die Muße oder ich fürchte einfach, dass das weitere negative Konsequenzen hat und die Mobbinghandlungen sich dann eigentlich nur noch verschlimmern. Ne? Also das so ein bisschen als eine Option, das muss nicht sein. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man es tut, aber wenn man sich damit unwohl fühlt, warum auch immer, dann muss das nicht sein. Wichtig ist einfach, dass irgendwo eine unabhängige Person im Unternehmen, wie zum Beispiel aus HR, auf jeden Fall irgendwie davon informiert wird und diesem Fall dann nachgegangen werden kann. Übrigens auch Fun Fact an der Seite, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie Finnland, wie Frankreich, wie Schweden beispielsweise, gibt es in Deutschland kein Anti-Mobbing-Gesetz, also keine ganz speziellen gesetzlichen Regelungen für Mobbing am Arbeitsplatz, aber der Arbeitgeber hat ja gesetzlich gesehen eine Fürsorgepflicht. Das heißt, der Arbeitgeber muss irgendwie ein angemessenes Maß an Schutz der körperlichen und psychischen Gesundheit bieten, ne? Und unter dieses Gesetz quasi fällt es auch, wenn man anfängt, Mobbinghandlungen aufzuklären. Es kann durchaus hilfreich sein, wenn man sich rechtliche Hilfe sucht für seinen Fall. Ich bin natürlich jetzt keine rechtliche Beratung, aber es gibt durchaus Fälle, in denen Mobbingopfer auch rechtlich dagegen vorgehen. Ich verlinke dafür nochmal einen Artikel von einer Anwaltskanzlei zu den Möglichkeiten, die man hat, in den Shownotes, damit dieses Thema so ein bisschen ausgelagert ist, weil ich dazu, wie gesagt, nur bedingt was sagen kann. Jetzt würde ich gerne mal eine ganz interessante Frage in den Raum werfen, die ich in meinen Workshops zum Thema Mobbing auch gerne mal diskutiere. Nämlich, wie geht man denn eigentlich als nicht betroffene Kollegin oder Kollege damit um? Und ist man als Kollegin oder Kollege automatisch auch Mittäterin, wenn man diese Mobbinghandlungen beobachtet oder wenn man sie irgendwie miterlebt? Und da ergeben sich immer so ganz spannende Diskussionen, weil auf diese Frage gibt es kein richtig klares Ja oder Nein. Es kann natürlich sein, dass wir manchmal Mobbinghandlungen uns gar nicht bewusst sind, ne? Weil wir denken, es ist eigentlich ein Konflikt und wir gar nicht wissen, dass das, was wir da miterleben, eigentlich unter Mobbing fällt und dass es sich um Mobbing handelt. Deswegen ist auch die Aufklärung zu diesem Thema so wichtig, ne? Also wenn es einfach total unbewusst ist, dann wissen wir es natürlich nicht oder bekommen das natürlich in dieser Form gar nicht mit und wissen gar nicht, dass vielleicht da gerade Mobbing am Werk ist. Wenn man es aber bewusst mitbekommt, dann gibt es natürlich auch Motive, warum man selber sagt, hey, ich möchte mich da gar nicht groß involvieren und ich halte mich da raus, weil man vielleicht auch sagt, hey, ich möchte mich da aus der Schusslinie halten und nicht potenziell selbst auch noch Opfer werden. Das kann gerade in so sehr Hierarchie- und sehr stressgetriebenen Unternehmen der Fall sein, ne, weil es da einfach nur darum geht, selber irgendwie den eigenen Kopf über Wasser zu halten. Kann man sich natürlich fragen, wie moralisch vertretbar das ist, wenn man das mitbekommt. Steht aber auf dem anderen Blatt geschrieben. Aber mir geht es hier an der Stelle vielmehr darum, dass man so ein bisschen anerkennt, dass das eine sehr komplexe Konstellation ist. Und dass man natürlich als Kollege, als Kollegin, wenn man das mitbekommt, vielleicht eine gewisse Verantwortung auch hat, aber natürlich auch eigene Motive damit reinspielen. Also summa summarum, natürlich wird durch das Wegschauen Mobbing insgesamt wahrscheinlicher bzw. einfach möglicher. Aber je stärker der Schutz durch das soziale Umfeld da ist, desto weniger Angriffsfläche gibt es auch durch Täter und Täterinnen. Und es gibt einfach sehr unterschiedliche Beweggründe, warum es vielleicht eher die eine Konstellation ist, dass eher weggeschaut wird oder eher die andere Konstellation ist, dass man eher unterstützend zur Seite steht und Mobbinghandlungen vielleicht auch als Kollegin, als Kollege unterbindet. Trotzdem ist mir wichtig zu sagen, ne, das kann man nicht so einfach beantworten. Wir sollten uns aber einfach nur dessen bewusst sein, was Mobbing ist, wie häufig das vorkommt und wo wir da wirklich unsere Augen drauf haben sollten, um diese Dynamik einfach besser zu verstehen. Apropos Dynamik, es wäre vielleicht nochmal spannend hinzugucken, was die Täter und Täterinnen eigentlich motiviert. Ein Grund, was Opfer angeben, warum sie gemobbt werden, ist ja unter anderem, dass irgendwie die TäterInnen neidisch auf sie sind. Das ist definitiv ein Grund, dass Neider da reinspielen können. Andere emotionale Motive, die wir haben, sind natürlich so Dinge wie einfach das Gefühl von Macht oder von Kontrolle. Es hat auch oft was mit einem dahinterliegenden Selbstwertproblem der TäterInnen zu tun. Also der eigene Selbstwert wird eigentlich sehr stark gepusht und erhöht, indem andere sehr stark erniedrigt werden. Eine ganz einfache Dynamik, die aber sehr, sehr schlechte und große und negative Auswirkungen haben kann. Ein anderer Grund kann es sein, dass die TäterInnen über- oder unterfordert sind. Also im Falle einer Überforderung kann es sein, dass einfach dieser sehr hohe Workload, der Stress und diese krasse Anspannung einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir in so eine Ellenbogenkultur kommen und dass wir einfach nur versuchen, so uns selbst irgendwie durchzubringen und dass irgendwie so ein Überlebensmechanismus ist, dadurch irgendwie andere zu erniedrigen oder Macht über andere auszuüben. Wenn wir jetzt über den Fall der Unterforderung sprechen, dann kann es natürlich sein, dass wir vielleicht fachlich nicht gut gefordert sind, dass wir nicht gut ausgelastet sind und dann beschäftigt man sich eben mit anderen Dingen, ne? Also es ist ein bisschen so ein Ausweichen auf ja, andere Dinge, die einen so ein bisschen beschäftigt halten. Ich weiß, es ist natürlich, klingt jetzt erstmal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber das passiert tatsächlich, dass das einfach so eine Dynamik ist, weil man halt quasi, jetzt sage ich es mal ganz salopp, nichts Besseres zu tun hat. Wenn wir jetzt nochmal aus der gesamten systemischen Brille draufschauen auf das, was in Unternehmen Mobbing wahrscheinlicher macht, ist, dass das vor allen Dingen eine Kultur von Stress ist, von Angst ist und alles, wo irgendwie jeder versucht, irgendwie nur selber durchzukommen und selbst den Kopf irgendwie zu retten. Also die Überlebensstrategie kann da manchmal sein, dass man sich einfach durch die Herabwürdigung von anderen gut fühlt, besser fühlt oder das Gefühl von Kontrolle hat und das eigentlich, wenn man dahinter schaut, wirklich nur eine Überlebensstrategie ist, aber die natürlich also absolut intolerabel ist und niemals so in dieser Form passieren sollte. Ne, trotzdem, wenn einfach viel Anspannung herrscht, wenn vielleicht einfach sehr straffe Deadlines sind, wenn es ein sehr hoher Workload ist, chronische Unterbesetzung etc., kann das einfach sein, dass das mehr diesen Nährboden für Mobbing schafft und dessen sollte man sich als Unternehmen, aber auch als Team auf jeden Fall bewusst sein. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass die allerbeste Prävention für Unternehmen, um Mobbing vorzubeugen, eine respektvolle Zusammenarbeit, eine psychologisch sichere Kultur ist, diverse Teams, das hatte ich anfangs schon mal genannt, und ein insgesamt einfach sehr stressarmes Arbeitsumfeld. Ne? Außerdem sollte man unbedingt schauen, ob es wirklich ganz klare Richtlinien und Policies in den Betriebsvereinbarungen gibt und die wirklich so konkret wie möglich ausformulieren. Auch damit Betroffene sich darauf auch berufen können. Ne? Wie gesagt, in Deutschland gibt es da keine richtige gesetzliche Grundlage. Das heißt, auch in vielen Policies von Unternehmen fehlt das irgendwo gewissermaßen. Da steht einfach dann nur sowas wie, ja, wir haben keine Toleranz für jegliche Form von Diskriminierung etc. Aber Mobbing als solches per se, auch dieses Wort Mobbing, taucht in ganz vielen Policies gar nicht auf. Also das ist auf jeden Fall, wenn du jetzt gerade im Driver's Seat sitzt und die Person bist, die solche Policies aufsetzt, dann ist das auf jeden Fall deine Hausaufgabe, da mal reinzuschauen und das aufzusetzen. Und da natürlich auch auf jeden Fall reinzuschreiben und festzuhalten, dass es eine ganz klare Zero-Tolerance-Policy gibt. Ne? Also, dass wirklich solche Handlungen unter keinen Umständen toleriert werden und denen sofort nachgegangen wird, diese Hinweise also ganz entschieden ernst genommen werden. Generell dazu, wie man vielleicht auch solche Aufklärungen macht, wie man solche Fälle bearbeitet, wie man vielleicht auch ein Gespräch führt als HRerin, als HRler. Da gibt es natürlich ein paar Besonderheiten, auf die ich jetzt hier nicht so ganz im Detail eingehe, die man auch für den Opferschutz definitiv tun sollte. Und das ist ja auch manchmal eine ganz schöne Herausforderung, als HRlerin mit Täterinnen zu sprechen. Ich glaube, das stellen sich, also mit Opfern, glaube ich, würden viele sagen, ja, fühle ich mich sicher mit, das könnte ich irgendwie machen, aber mit TäterInnen ein Gespräch zu führen, da wird es schon ein bisschen wackeliger. Dafür gebe ich auch Workshops, also wer aus Sicht der betrieblichen Anlaufstelle wie HR oder People and Culture gerne nochmal Unterstützung oder Kompetenzentwicklung braucht, dann meldet euch gerne bei mir und da setzen wir einen Workshop auf. Dazu abschließend vielleicht noch, jetzt habe ich gerade noch über HR gesprochen und wie die mit diesen Fällen umgehen können, nochmal ein Hinweis dazu, wie man als Kollegin oder als Kollege ein Gespräch mit den Opfern führen kann. Und das sind noch meine abschließenden Worte dann. Das Wichtigste ist, das wirklich unbedingt ernst zu nehmen. Es kann sein, dass die Betroffenen wirklich extrem lang gewartet haben, bis sie sich euch anvertrauen und noch niemand anderes davon weiß. Wir hatten vorhin schon gelernt, dass es über ein Jahr im Schnitt dauert, bis Menschen sich überhaupt erstmal an irgendjemanden wenden. Also erstmal bedanken für die Offenheit und dann auch echt einen sicheren Rahmen signalisieren und auch erstmal Raum für Emotionen zu geben. Ne? Ich hatte vorhin auch schon diese emotionalen Ambivalenzen angesprochen. Das können halt Gründe sein, warum eine Person wirklich sehr, sehr lang gewartet hat. Also gebt dem erstmal so ein bisschen Space, ein bisschen Raum. Und dann könnt ihr gemeinsam schauen, welche Schritte sich zu dem Zeitpunkt gut anfühlen. Ne? Also versucht die Person nicht zu überfordern und sagen, ah, da musst du sofort was tun, ich schleppe dich jetzt sofort zur HR, sondern schaut erstmal, was fühlt sich für diese Person als nächsten kleinen Minischritt jetzt richtig an und versucht die Person eher darin zu bestärken, Hilfe zu suchen, aber pusht sie nicht zu stark in die Richtung, weil dann kann sie sich auch schnell so ein Stück weit überfordert fühlen. Und das ist natürlich in so einem Fall total kontraproduktiv. Also zusammenfassend, Mobbing ist ein sehr großes, komplexes Thema, was auf jeden Fall ernst genommen werden muss, besonders in Deutschland, weil es einfach noch nicht so viel rechtliche Rahmenbedingungen dafür gibt. Wir sollten uns auf jeden Fall darüber im Klaren sein, was Mobbinghandlungen eigentlich sind und dass es sich ganz oft nicht um Konflikte handelt, sondern tatsächlich Mobbinghandlungen sind. Wir sollten auch wissen, was das für Auswirkungen für Opfer, für Unternehmen etc. hat. Und wir sollten auch wissen, wie wir Opfer bestmöglich darin unterstützen können, diese Fälle aufzuklären. Weil am Ende geht es ja darum, dass das auf jeden Fall bereinigt wird und die Fälle geklärt werden und dass natürlich auch präventiv dagegen etwas getan wird. Ne? Also gut in eine sichere und respektvolle Kultur investiert wird. Ich habe noch ein paar Empfehlungen für euch zu dem Thema. Das ist einfach sehr, sehr groß. Es gibt ein ganz tolles Video von Plan und Los über Mobbing, wo auch Erfahrungsberichte von Opfern mit drin sind und auch ein paar Informationen darüber, was man tun kann. Das verlinke ich gerne in den Shownotes. Außerdem gibt es kostenfreie lokale Beratungsstellen. Da lohnt es sich also durchaus mal, Google anzuschmeißen. Zum Beispiel gibt es eine Mobbingberatung in Berlin-Brandenburg. Die kann ich auch gerne nochmal verlinken. Und wie vorhin angesprochen, verlinke ich euch auch gerne nochmal einen Artikel zu den rechtlichen Möglichkeiten. Da solltet ihr aber auf jeden Fall natürlich individuellen Rat suchen. Das ist nur so ein kurzer kleiner Überblick. Die Zahlen, Daten und Fakten, die ich hier genannt habe, sind wie gesagt aus dem Mobbing Report der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Den kann ich auch gerne nochmal verlinken. Wie gesagt, von 2002. Aber trotzdem, diese Zahlen fand ich echt bezeichnend und zeigen auch nochmal, wie ernst wir dieses Thema nehmen sollten. Für diejenigen, die sich jetzt einen Workshop wünschen, insbesondere vielleicht HRlerInnen, wie sie mit Mobbingfällen umgehen sollen und auch welche Spezifika da so zu beachten sind, auch in der Gesprächsführung, in der Aufklärung etc., können sich gerne bei mir melden. Und ansonsten könnt ihr natürlich sehr gerne auch für meine anderen Formate und Vorträge auf meiner Website vorbeischauen. Unter evaelisaschneider.com findet ihr da ganz viele Insights und Infos. Ich freue mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung oder eine Rezension. Und wie immer kannst du mir deine Themenwünsche oder dein Feedback gerne an podcast@evaelisaschneider.com schicken. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.